Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Katharina Hübner von Outdoor und ich freue mich sehr, heute einen zum einen sehr interessanten und zum anderen prominenten Gast zu haben. Das ist nämlich Peter Wohlleben. Hallo Peter.
Hallo Katharina.
Genau, den meisten von euch sagt Peter Wohlleben wahrscheinlich was im Zusammenhang mit seinem Bestseller Das geheime Leben der Bäume. Außerdem würde ich mal behaupten, dass er der bekannteste Förster Deutschlands ist. Und heute wollen wir uns aber gar nicht so viel über Wald und Bäume unterhalten, vielleicht ergibt es sich. Aber Peter hat ein neues Buch geschrieben, nämlich Bakterien, die heimlichen Helden. Spannend. Also, warum sind Bakterien Helden?
Ja, Bakterien sind große Helden. Also wenn wir jetzt im Outdoor-Bereich unterwegs sind, fängt das schon ganz einfach an, dass der Himmel ohne Bakterien nicht blau wäre. Wir freuen uns vielleicht an heißen Tagen nicht ganz, aber sonst doch sehr über einen blauen Himmel, bei dem die Aktivitäten nicht so sehr von Regenschauern beeinträchtigt werden. Und dieses Blau, das ist entstanden, weil Bakterien vor 2,7 Milliarden Jahren auf die Idee kamen, Sauerstoff zu produzieren. Es war zu dem Zeitpunkt übrigens ein Giftgas und hat über 90% aller Arten abgemurkst, die es damals gab. Und hat aber auch dazu geführt, dass Methan in der Atmosphäre abgebaut wurde. Und bevor die Bakterien das gemacht haben, ist der Himmel orange gewesen, auch tagsüber. Ne? Und durch den Sauerstoff, den die Bakterien erzeugt haben, ist es eben abgebaut worden und der Himmel wurde blau. Also so geht das schon los. Ne? Mit jedem blauen Himmel werden wir daran erinnert, ohne Bakterien ginge das nicht. Und das geht eben weiter, vielleicht kommen wir da noch im Detail nachher dazu, bis hin zu unseren sportlichen Aktivitäten, bei denen man Bakterien regelrecht trainieren kann.
Ja, das habe ich an einer Stelle in deinem Buch auch gelesen, mit der die Zellaktivität, nee, wie war das?
Ich weiß, es ist kompliziert. Und zwar hängt das damit zusammen, dass es kompliziert ist, dass Wissenschaft vor 300 Jahren angefangen hat, Natur als Automat zu sehen. Also andere Arten als Automat. Da hat man zum Beispiel René Descartes, das war ein Naturforscher, der hat Enten aufgeschnitten, gezeichnet mit Zahnrädern, Keilrieben. Und so hat man sich das weiter vorgestellt im Computerzeitalter, dass Gene sowas wie ein Programm sind, nach dem Lebewesen vollautomatisch arbeiten. So, und jetzt kommen wir zu den Bakterien in den Zellen. Also in unseren Körperzellen sitzen Tausende, teilweise sogar Zehntausende Bakterien, die unseren Treibstoff erzeugen. Wenn wir wandern, wenn wir Mountainbiken, sonst irgendwas machen. Dieser Treibstoff heißt ATP. Und diese Zellbakterien, die da drin sitzen, die nennt Naturwissenschaft Zellkraftwerke. Aber das ist vollkommener Quatsch. Es sind keine Kraftwerke, es sind kleine Bakterien, die da drin sitzen. Und die erzeugen unseren Treibstoff übrigens jeden Tag so viel wie unser eigenes Körpergewicht. Also jeder und jede, die jetzt zuhört, kann immer ausrechnen, wie viel das ist. Und so viel kann man sich nicht mit sich rumschleppen, da würden ja die Bandscheiben zusammenkrachen. Und deswegen hat man nur 200 bis 300 Gramm an Bord. ATP heißt das Zeug. Und das recyceln diese Zellbakterien, diese Mitochondrien bis zu 300 Mal am Tag. Und wenn die das nicht tun, dann würde uns bei sportlichen Aktivitäten schon nach 1 bis 2 Minuten die Puste ausgehen und wir würden tot vom Rad fallen.
Mir ist so ein bisschen schwindelig jetzt. Krass. Wahnsinn. Aber genau, und wir können es ja auch aktiv beeinflussen, oder? So habe ich das verstanden, oder?
Ja, genau. Also wir nennen das bloß anders. Wir nennen das VO2-Max-Verbesserung oder Zone-2-Training. Ne? Also dieses Training in der aeroben Zone. So. Das heißt, wir trainieren Ausdauertraining. So, und wenn wir das machen, dann werden diese Zellbakterien dazu angeregt, sich zu teilen. Die teilen sich, weil die merken, oh, mein großes Bakterienraumschiff, sowas sind wir nämlich aus Sicht der Bakterien, mein großes Bakterienraumschiff braucht mehr Treibstoff, dann teilen wir uns doch und dann sind wir mehr als vorher und können mehr Treibstoff zur Verfügung stellen und das bedeutet, unsere Kondition verbessert sich. Ne? So übersetzen wir das heutzutage und tatsächlich wird unsere Bakterienbesatzung größer und pusht uns dadurch durch eben auf steilere Berge oder steilere Anfahrten, was auch immer.
Schützt uns das auch vor den fieseren Bakterien, die also Krankheiten verursachen, oder?
Ja, also diese Zellbakterien, die da drin sitzen, in jeder Körperzelle, also die meisten Leute kennen ja Darmbakterien, Hautbakterien, die sind natürlich auch ganz toll, kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf. Aber diese Bakterien in den Zellen, es ist bekannt, wenn Krankheitskeime in die Zellen eindringen, das machen ja viele, die versuchen dann zum Beispiel im Zellkern, in dieser Blase im Inneren, da an die Nährstoffe zu kommen. Und diese Zellbakterien, diese Mitochondrien, die stellen sich schützend darum im Kreis und verhindern, dass diese fremden Zugriff auf diese Ressourcen bekommen. Also auch in der Zelle spielen sich dann kleine Dramen ab. Davon abgesehen haben wir natürlich auch auf der Haut Bakterien, die regelrecht kämpfen um die Hoheit auf unserer Haut, um uns zu verteidigen. Zum Beispiel gegen angreifende Krankheitskeime, die werden abgeschossen mit Eiweißpfeilen, die werden bekämpft mit Chemie, also mit giftigen Substanzen, die werden bekämpft mit so einer Art Selbstmordattentäter, die zum Beispiel sich voller Viren pumpen und dann im feindlichen Lager explodieren und dann alle infizieren. Also da wird wirklich mit bis aufs Messer sozusagen gekämpft, um unseren Körper zu verteidigen. Und wir haben häufig nichts Besseres zu tun, als mit Seife und anderen Stoffen einfach alles platt zu machen, ob Freund oder Feind. Da sollte Wissenschaft mal differenziertere Methoden erfinden. Und die ist übrigens auch dabei, solche Methoden zu erfinden.
Hast du ein Beispiel?
Ja, so ein aktuelles Beispiel ist Zahnpasta. Zahnpasta ist ja letztendlich nichts anderes als ein Antibiotikum. Also wir versuchen damit zum Beispiel Parodontose-Erreger, also die für diese Zahnfleischentzündung zuständig sind, die versucht Zahnpasta ja zu beseitigen. Dabei werden aber auch Tausende von Bakterienarten, die zum Beispiel im Mund siedeln, auch mit zerstört. Und das sind die guten, die gehören jetzt zu unserem Körper. Also diese Abwehr, die wird gleichzeitig mit vernichtet. Und wir resetten das also sozusagen mit jedem Zähneputzen. So ein Rest bleibt immer hinten auf der Zunge sitzen, da kommen wir nicht dran. So, und von da aus verbreiten sie sich dann wieder über Nacht zum Beispiel in den Zahnraum. Und zwar Freund und Feind gleichermaßen. So, und diese moderne Zahnpasta, die hat das Fraunhofer-Institut entwickelt, ich glaube über 10 Jahre ging das, die bekämpft nur die Bösen, sodass die Guten dann die Oberhand bekommen. Das finde ich total cool, weil das ist ja nicht so, was man eigentlich möchte. Ne? Man möchte ja nur die Feinde bekämpfen. Und das ist, die gibt es noch nicht lange, ich glaube seit März oder so. Ist ja auf dem Markt, da muss ich jetzt mal abwarten. Also ich habe diese logischerweise auch direkt gekauft, ne, weil ich ja auch bei dem Thema jetzt besonders interessiert bin. Und muss mal schauen, was dann mein Zahnarzt beim nächsten Besuch sagt, ob sich da irgendwas verändert hat.
Du darfst uns gerne verraten, was das jetzt für eine Zahnpasta ist.
Also diese Zahnpasta heißt Periotrap. Ich würde, wenn ich die bestellen wollte, auf die Seite des Fraunhofer-Instituts gehen. Also wenn man das eingibt, findet man das direkt. Da werden Online-Shops verlinkt, weil logischerweise, wenn etwas Tolles erfunden wird, gibt es sofort Nachahmer, die irgendwas in die Tube füllen und natürlich das Label illegalerweise nutzen und das Ganze dann viel billiger verkaufen. Also da muss man halt aufpassen, da gibt es schon Nachahmer, die es ist letztendlich Betrug. Ne? Also gerne auf die Seite des Fraunhofer-Instituts, da kriegt man vernünftige Sachen.
Und was zahlt man, wenn das so die, also für eine Tube Zahnpasta?
Ja, also die ist teuer. Die kostet, glaube ich, knapp 15 Euro. Das ist ja ein Mehrfaches einer normalen Zahnpasta. Allerdings braucht man davon auch wesentlich weniger, nur so eine erbsengroße Portion. Also man tut viel, viel weniger drauf. In Summe soll das dann ungefähr auf dieselben Kosten pro Zähneputzen rauskommen. Also ich habe es für uns mal überschlagen. Also man kommt pro Person so 1,5 bis 2 Monate mit einer Tube hin.
Ja, ich meine, es ist ja eh so, also man zahlt auch für einen Kaffee im Coffeeshop, weiß nicht, 4 Euro inzwischen oder so. Und dann, wenn man das jetzt vergleicht, dann das relativiert dann schon so einiges.
Ja, vor allem, wenn man überlegt, dass von den Zähnen eben sehr, sehr viele Krankheiten ausgehen. Also gerade Schlaganfälle, also eine gute Zahnhygiene, ist eine Studie, die hat das am Beispiel von Zahnseide ermittelt. Wenn man Zahnseide einsetzt, kann man das Schlaganfallrisiko um bis zu 44% senken, weil viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen eben vom Zahnfleisch ausgehen, von Zahnfleischentzündungen. Da werden eben durch diese negativen Bakterien sehr ungünstige Substanzen gebildet, die dann eben zu solchen Erkrankungen führen. Also letztendlich ist das eine besondere Art der Gesundheitsvorsorge.
Mhm. Dann sprachst du eben an, das finde ich nämlich auch ganz spannend, Seifen und Händewaschen und übertriebene Hygiene. Aber wenn ich jetzt von irgendwo nach Hause komme, finde ich es schon sinnvoll, mir die Hände zu waschen, oder nicht?
Ja, oder nicht. Es kommt eben drauf an. Also wenn wir gerade im Outdoor-Bereich unterwegs sind, das spielt gar keine Rolle, was wir da eigentlich tun, dann muss man sich nicht immer die Hände waschen. Also wenn ich im Wald unterwegs war, habe in der Walderde irgendwelche Sachen mir anschauen wollen oder habe einfach nur dort gelagert und vielleicht einen Apfel vom Baum gegessen, einen ungewaschenen, das ist alles gut. Also da müsste man sich eigentlich eben nicht die Hände waschen. Hände waschen ist nach häufigen Händeschütteln mit fremden Leuten, weil da werden eben Krankheitskeime übertragen. Das ist ja deren Strategie zu reisen. Also das, da macht das Sinn. Aber nicht nach jedem Kontakt mit Gras, mit Bäumen, mit Holz. Also klassische Outdoor-Aktivitäten erfordern das eigentlich nicht. Also Hände waschen, okay, wenn die zum Beispiel kleben. Ich habe mir über ein Lagerfeuer irgendwas zubereitet, vielleicht irgendwas Süßes. Anschließend kleben die Hände so ein bisschen oder man hat geschwitzt. Ja, gerne im nächsten Bach mal die Hände waschen. Aber es muss ja nicht immer Seife dazu genommen werden. Das braucht man tatsächlich nur, wenn ich krankmachende Keime abwehren möchte. Und die finde ich in der Natur aber kaum. Ne? Die habe ich ja hauptsächlich im Kontakt mit anderen Personen.
Ja, ich dachte, ich war jetzt auch gedanklich mehr bei, ich weiß nicht, also wenn man in der Stadt lebt und im Bus gefahren ist oder so, da ich muss ja nicht jemandem die Hand schütteln, aber das sind ja auch so Oberflächenberührungen.
Also da kann es sein, wobei da die Übertragungsrate relativ gering ist, ne, das hat man auch zu Corona-Zeiten jetzt am Beispiel der Viren erfahren, dass es da, weil wurde eine Zeit lang auch die Einkaufswagen alles desinfiziert, dass das gar nicht so dramatisch ist. Also ich bin da bei so Sachen auch vorsichtiger, muss ich auch sagen, aber wenn man es insgesamt reduzieren kann und einfach mal ein bisschen aufmerksam dahinschaut, weil unsere Hautbakterien, das sind halt wirklich die guten. Und wenn es um Wundheilung geht zum Beispiel, die erzeugen Stoffe, dass Wunden schneller heilen. Deswegen ist es auch nicht so günstig, wenn man also Pflaster zum Beispiel, grundsätzlich Pflaster draufklebt, die mit so Silberionen beschichtet sind. Das gibt es ja auch. Gibt es übrigens bei der Outdoor-Kleidung auch Kleidung, die insgesamt mit Silberionen beschichtet sind. Davor warnt mittlerweile sogar schon das Umweltbundesamt, weil ich A, meine Hautbakterien generell damit schädige. Das ist, also die werden ja permanent getötet und die gehören ja zu uns. Das ist die erste Abwehrschicht von uns. Und das zweite ist, diese Silberionen, die werden ausgeschwemmt beim Duschen zum Beispiel oder bei der Wäsche in das Abwasser und machen in den Kläranlagen die dortigen Bakterien kaputt, die dafür sorgen, dass das Abwasser entsprechend geklärt wird.
Ich kann mich daran erinnern, weil du gerade dieses Beispiel bringst, ich hatte ganz viele Jahre so ein Sportunterhemd mit Silberionen drin und war dann schon begeistert, also ist lange her, aber ich war dann doch begeistert, dass es halt quasi nie gestunken hat.
Ja, also der Punkt ist, die Bakterien, die zum Beispiel in den Achselhöhlen sitzen, die bauen Schweiß ab und was da so stinkt, ist letztendlich Bakterienpipi, ne? So kann man es auch sagen. Und wenn die tot sind, dann machen die halt nichts mehr. Ne? Nur es gibt eben sehr, sehr viele Bakterien auf der Haut, die wir dringend brauchen. Ne? Und die meisten Leute würden das gar nicht im Zusammenhang mit Hautproblemen bringen, dass sie zum Beispiel solche T-Shirts tragen.
Mhm. Aber ansonsten, ich meine, jetzt ist es ja auch so irre heiß und nach Sport, also grundsätzlich da mal zu duschen, ist jetzt aber, da macht man nicht so viel verkehrt.
Nee, also mit Wasser macht man nichts verkehrt. Ja. Lieben Bakterien Feuchtigkeit. Also Bakterien werden nicht gerne ersäuft. Aber das passiert ja beim Duschen nicht. Das, so schnell geht das ja nicht. Bakterien lieben A, Feuchtigkeit. B, was will man denn eigentlich loswerden? Das ist ja der Schweiß. Ne? Also diese ganzen Salze und so, dass man das abwäscht. Kann man alles bestens machen. Warum muss dann immer Seife dazu genommen werden? Wenn man die Haare entfetten möchte, ne, das ist ja was ganz anderes. Aber dass man grundsätzlich sich desinfiziert, ne, dazu müsste man ja mit dem Körper flächig mit irgendwelchen Krankheitskeimen in Kontakt gekommen sein. Nein, also das ist zum Beispiel gar nicht nötig.
Und dann noch, um einen anderen Aspekt anzusprechen, du bist ja in deinem Buch, beschreibst du auch im Prinzip, dass ja am Anfang war das Bakterium und dann, also und was ist dann passiert?
Was ist dann passiert? Irgendwann gab es dann Menschen und dazwischen liegt ein kleiner Entwicklungsschritt. Bakterien sind die ältesten Lebewesen der Welt. Die sind hier auf diesem Planeten unterwegs seit 4,2 Milliarden Jahren. Und die sind super pfiffig. Die können sich nicht nur teilen, sondern die können aktiv in ihren Genen rumschnipseln. Also die sind extrem anpassungsfähig. Also es ist wirklich verrückt, was sie können. Das kann sonst niemand in seinen Genen rumschneiden. Die haben diese Genschere CRISPR-Cas, kennt man aus der Gentechnik. Das haben Bakterien erfunden. Das hat nicht die Wissenschaft erfunden. Die Wissenschaft hat sich das abgeschaut. So, und diese Bakterien können sich also irre schnell anpassen und verändern. Teilweise alle 10, 20 Minuten. Und das seit 4,2 Milliarden Jahren. Das heißt, die haben wahnsinnig viel Zeit gehabt, alles Mögliche auszuprobieren, viel, viel mehr als wir. Und irgendwann kamen die eben auf die Idee, weil Bakterien lieben es gerne feucht, zu sagen, Mensch, wir sitzen hier im Wasser, was ist denn mit den 29% Landoberfläche? Die könnte man ja auch noch besiedeln. Die ist aber trocken von Natur aus. Und so haben Bakterien sich Raumschiffe gebastelt, indem sie erstmal in Einzeller geschlüpft sind und daraus wurden dann Mehrzeller, sind also in Landraumschiffe gebastelt, in deren Zellen es feucht ist, so wie die Bakterien das mögen, und mit denen man dann Landoberflächen besiedeln kann. Und um diese großen Landraumschiffe zu steuern, hat sich das Nervensystem entwickelt. Das wurde nämlich, so die Uni Kiel, als Theorie wahrscheinlich nicht entwickelt zuerst, um zu denken, um Gehirn zu machen oder Muskeln zu steuern, sondern damit die Bakterien mit ihrem Raumschiff kommunizieren können. Man muss ja irgendwo, ne, durchdringen, so wie wir das heute eben mit Kupferkabeln auch machen. Und das machen die bis heute. Die steuern uns bis heute. Ein cooles Beispiel zum Bereich Sport. Wenn man das schafft, 2 Wochen lang ordentlich zu trainieren, das nennt man den inneren Schweinehund überwinden, ne? Da müssen wir mit unserem Willen arbeiten, dann fängt Sport langsam an, uns glücklich zu machen und man weiß auch, woran es liegt. Das liegt an den Darmbakterien, die über solche speziellen Nervenverbindungen in unser Belohnungszentrum im Gehirn funken und dafür sorgen, dass dort Glückshormone ausgeschüttet werden. Also wenn Sport uns glücklich macht, sind das die Darmbakterien, die diese Gefühle erzeugen. Das kann man gut nachweisen, es gibt tolle Studien. Es gibt übrigens auch einen Gegenbeweis. Wenn man Antibiotika nimmt, dann fegt man diese kleinen Cheerleader raus. Das wird ja alles getötet im Darm. Das ist halt wieder so eine Holzhammermethode wie Seife oder Zahnpasta. Schmeißt also alles raus und dann kann es bis zu 8 Monate dauern, bis man sich wieder zu Sport motivieren kann. Das wissen viele Leute nicht. Also manchmal führt ja um Antibiotika kein Weg drumherum. Es ist ja auch klar, wenn man wirklich schwer erkrankt ist, muss das sein. Nur den meisten Leuten ist gar nicht klar, dass man damit auch Motivation verliert. Also es sind tatsächlich diese kleinen Kerlchen da unten drin, wenn die merken, wow, das tut unserem Mensch gut, dann animieren wir den mal dazu, mehr davon zu machen.
Ich mag dies übrigens, wie du über Bakterien sprichst, also diesen Enthusiasmus und die kleinen Cheerleader und ich glaube irgendwo in deinem Buch, was war das, das fand ich auch so lustig, die kleinen Racker. Ja. Weil du gerade über Darmbakterien sprachst, unsere Ernährung spielt doch wahrscheinlich auch noch eine große Rolle bei dem, was so bakteriell in unserem Körper passiert.
Also das spielt eine große Rolle, logischerweise. Wir wissen das alle, dass viel Rohkost zum Beispiel gesund ist, ne? Frisches Obst und Gemüse. Die meisten Menschen essen halt so wenig. Es ist so, die anderen Sachen sind halt auch einfach sehr lecker, ne? Was es da so gibt, Schokolade, Chips, Hamburger und sonst irgendwas, esse ich auch alles gerne. Und dazu gibt es eine schöne Studie der Uni Leipzig, die haben mal ihren Testpersonen 2 Wochen lang verstärkte Rohkost gegeben und das Ganze dann im MRT untersucht, was macht denn das Gehirn anschließend. Und haben festgestellt, dass wenn die Menschen dann Bilder gezeigt bekommen haben von Hamburgern oder von Rohkost, dass das Gehirn, also die Leute mussten sich gar nicht entscheiden, die haben einfach geguckt, die Forschenden, was macht das Gehirn? Das Gehirn, dieses Belohnungszentrum ist dann stärker angesprungen bei Bildern von Rohkost. Und auch das kann man nachweisen, woran das liegt. Es liegt auch wiederum an Darmbakterien, die nach den 2 Wochen merken, wow, Rohkost ist gut. Wir motivieren mal unseren Menschen dazu, das cooler zu finden. Und das klappt tatsächlich. Ne? Und ganz nebenbei, man fragt sich ja, warum ist Rohkost eigentlich so gut für uns? Das haben die dabei auch herausgefunden, dass die Gehirnleistung nicht im Riesenumfang, aber messbar steigt. Also das Gehirn wird leistungsfähiger und damit kommt Mensch auch besser durchs Leben. Ne? Und das merken die Bakterien, das ist irre. Jetzt kann man sagen, ja, aber also, es sind ja winzige Einzeller, winzig, winzig kleine Einzeller. Man schreibt denen vielleicht ein bisschen zu viel Intelligenz zu. Nein. Moderne Wissenschaft hat wirklich tonnenweise Studien schon auf den Markt gebracht zum Thema Intelligenz bei Bakterien. Und dass die eben sogar ein Bewusstsein haben. Also spricht alles dafür, dass Bakterien auch ein Bewusstsein haben. Das hat sogar teilweise schon in die universitäre Lehre Einzug gefunden. Die sprechen sich ab, die kommunizieren, die können jagen wie Wolfsrudel, die können gemeinsam Aufgaben lösen, indem sie Teilaufgaben verteilen auf die Mitglieder ihrer kleinen Community und die Ergebnisse dann zusammenfassen und dann zusammen handeln. Dazu hat übrigens ein israelisches Team sogar mal einen Intelligenztest entwickelt. Also man kann Bakteriengemeinschaften auf Intelligenz testen, indem man ihnen ganz, ganz schwierige Aufgaben stellt. Für Bakterien sind das zum Beispiel trockene Oberflächen, die glatt sind. Also typischerweise eine Glasplatte. Glasplatten sind für Bakterien die Hölle. Und wenn sie gezwungen werden, die zu überqueren, um an Nahrung zu kommen, dann müssen die sich anders organisieren. Und die kann man dabei beobachten. Es ist also irre kompliziert. Das kriegen wir hier in unserer diesmaligen Folge nicht hin, das alles auseinanderzudröseln. Aber das Ergebnis ist wirklich irre. Man kann die tatsächlich testen. Darauf, das sind intelligente Gemeinschaften, die im Kleinen gar nicht so unterschiedlich funktionieren, so anders funktionieren wie unsere menschlichen Gemeinschaften.
Was hat dich eigentlich dazu bewogen, dich damit so ausführlich zu beschäftigen und dann ein Buch zu schreiben? Gab es dann konkreten Anlass, oder?
Nee, also Bakterien interessieren mich eigentlich mein Leben lang schon. Ich habe schon als kleines Kind geforscht und aber schon an Forschungswettbewerben teilgenommen. Und weil manche Leute sagen, Moment mal, du bist doch Förster, wie kommst du eigentlich auf Bakterien? Also Förster bin ich geworden, weil ich dachte, das ist sowas wie Waldhüter, ne? Bisschen naiv vielleicht als Jugendlicher, sowas wie Waldhüter, super, ne? Das ist wie Wildhüter in Kenia, klasse, du kümmerst dich um Bäume und Tiere und alles ist gut. Nein, also als Förster ist man eigentlich Holzproduzent. Ich habe also nebenbei weiter viele Studien gelesen, mich mit Fachleuten ausgetauscht, selber geforscht und immer wieder bin ich über Bakterien gestolpert, die das gesamte Leben auf diesem Globus antreiben. Ne? Also diese Photosynthesebakterien zum Beispiel, die sitzen in jeder Pflanzenzelle drin und machen da Photosynthese. Es sind gar nicht die Pflanzen selber, es sind Cyanobakterien, die da drin sitzen. Die übrigens auch in freier Wildbahn immer noch leben. Dort besser bekannt als Blaualgen. Also sie sind weder blau noch Algen, das nur nebenbei. Also alles, was uns grün entgegenleuchtet bei Pflanzen, sind Bakterien. Und die sitzen an den Wurzeln, die motivieren zum Beispiel Bäume dazu, auch in Dürrephasen ihr Wasser besser einzuteilen, damit sie eben länger Photosynthese machen können. Also überall tauchen Bakterien auf und irgendwann dachte ich, Mensch, das muss doch mal jemand zusammenfassen. Und dann habe ich halt mit meinem Verlag darüber gesprochen, sage ich, das wäre doch mal was, wenn wir mal eine Gesamtsichtweise dieser Treiber des gesamten Lebens auf diesem Planeten, wenn wir denen mal eine Bühne geben. Weil wir wissen zwar einiges über Bakterien im Alltag, aber meistens hat das mit will ich nicht zu tun. Und in Wirklichkeit sind wir Bakterien. Also alles, was wir sehen können an Leben, das sind ja Mehrzeller, Einzeller kann man ja nicht sehen, da leuchten uns Bakterien entgegen. Egal ob Tier oder Mensch, alles ist bakteriengetrieben, übrigens bis hin zum globalen Klima. Also ohne die Kerle läuft gar nichts und wir tun die immer in die Schmuddelecke. Das wollte ich gerne mal ändern.
Das ist dir, glaube ich, auch gut gelungen. Ja, wir kommen auch langsam schon zum Ende. Aber wenn du jetzt so, wenn man dich fragen würde, die drei wichtigsten Dinge über Bakterien, die man wissen sollte, was wäre das?
Ja. Also das Erste ist, passt gut auf eure körpereigenen Bakterien auf, denn wenn es denen gut geht, dann geht es euch auch gut. Das Zweite ist, Bakterien mahnen uns zur Demut, weil wir kennen von geschätzt mehreren Milliarden Bakterienarten, die ja das gesamte Leben auf der Erde organisieren, erst 20.000. Und nur als Beispiel, wir haben 1,5 Millionen Tierarten entdeckt als Menschheit, aber von Bakterien wissen wir fast nichts. Und das heißt, wir haben viele Prozesse gar nicht verstanden. Wir sollten also vorsichtiger werden mit vorschnellen Schlüssen und mal überlegen, wie gehen wir eigentlich mit Nichtwissen um. Das klingt merkwürdig, aber wenn man vieles nicht weiß, dann muss man wissen, wo sind meine Lücken? Wo kann ich damit ein bisschen vorsichtiger umgehen, bevor ich vorschnell irgendwelche Dinge mit der Umwelt anstelle? Und das Dritte ist, Bakterien erinnern uns daran, dass Leben einfach Spaß macht, auch Entdeckungen Spaß machen. Also, dass wir bei weitem noch nicht alles entdeckt haben. Also, dass Natur unglaublich spannend ist, wenn man sich darauf einlässt. Also, die drei Dinge, die würde ich gerne allen mitgeben, die zuhören. Also, in Kurzform, passt auf euch selber auf, passt auf die Umwelt auf, weil wir viel zu wenig wissen und bleibt neugierig.
Super, danke dir. Ja, ich möchte jetzt, bevor wir wirklich ganz am Schluss sind, auch nochmal kurz hinweisen auf den Podcast, den Peter selber hat, nämlich Peter und der Wald. Sprichst du da eigentlich auch irgendwo über Bakterien oder sind das nur Waldthemen?
Also es sind nicht nur Waldthemen, es sind ganz viele Umweltthemen auch. Natürlich dreht sich das schwerpunktmäßig um Wald, weil es einfach unser größtes Ökosystem ist. Ne? Also ganz Europa war ja von Wäldern bedeckt, inklusive Spanien, Portugal, die sich ja heute ein bisschen anders darstellen. Also das ist unser Ökosystem, für das sind wir gemacht. Aber natürlich geht es auch um Tierschutz, es geht um Ethik, es geht um Politik auch, es geht um Wissenschaft, interessante Menschen. Also wir haben auch Leute da, die jetzt vordergründig erstmal gar nichts mit Wald und Natur zu tun haben, aber einfach weil es interessante Leute sind, wo man mal schaut, was denken die eigentlich über Natur. Und natürlich kommen die Bakterien auch dort vor.
Okay, wir verlinken das natürlich in den Shownotes, genauso wie das Buch von Peter und seine Website. Und genau, Peter, dann ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast bei uns warst.
Danke auch, Katharina. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast.
Vielen Dank. So, genau. Wenn euch diese Folge da draußen beim Zuhören gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk, per Abo in eurem Briefkasten, selbstverständlich auf Instagram und Facebook. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!